Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Uwe, du klingst so anders.
Wie kommt das? Du hast die Technik verbessert.
Ja. Wir können infektionsgeschützt.
Ja.
Mit hervorragendem Sound heute ja. Endlich wieder.
Ich sehe dich. Und das ohne FaceTime. Wir haben eine Scheibe zwischen uns. Wir sind räumlich zwar getrennt, aber immerhin sehen wir uns das erste Mal wieder live. Und Fabian, frohe Pfingsten.
Frohe Pfingsten. Es könnte nicht besser passen, ja, als an so einem Tag.
Ja.
Und was auch super passt, ist der Film oder die Filme, die wir uns heute vorgenommen
zu
haben.
Zu Pfingsten.
In dem zweiten Teil unserer Mini-Reihe über die feine Gesellschaft. Der Pate. Ja. Der Pate, ein dreiteiliger Film-Epos, wobei Fans dann immer sagen, der dritte Teil.
Das ist ja auch der, der mir noch fehlt. Ne? Ja.
Aber der fügt sich schon, er ist kein schlechter Film, er sinkt so schon gegen den ersten und zweiten Teil natürlich ab.
Mhm.
Aber ist unterm Strich immer noch ein guter Film, bis auf die Fehlbesetzung von Francis Ford Coppolas Tochter. So, der meinte, er müsste unbedingt seine Tochter da reinbesetzen.
Ach,
und
ja,
die
immer,
ist aber schauspielerisch vollkommen, die macht selber gute Filme mittlerweile, aber schauspielerisch ist sie untalentiert.
Ja gut, war ja auch ein bisschen jünger seinerzeit.
Ja, Sofia Coppola hat zum Beispiel Master and Commander gemacht.
Nein, das ist wirklich einer meiner einsame Inselfilme. Ja.
So. Also der Pate, The Godfather,
ja.
Es ist natürlich vom Titel her schon eigentlich genau unser Thema. Der Pate ist ja eigentlich, oder Patenschaft ist ja eigentlich etwas, was eng mit dem Christentum verbunden ist.
Eigentlich.
Und eigentlich auch eine religiöse, stark religiöse Komponente hat.
Eigentlich.
Auch wenn wir das, interessanterweise ist diese Institution der Patenschaft auch in säkularen und popkulturellen Geschichten immer wieder ein Thema.
Ja.
Ja, das sind sozusagen Ersatzeltern,
ja,
und dann wird immer gesagt, wenn die biologischen Eltern...
Wenn
mir was
passiert, dann wirst du dich und so.
So, ja.
Und genau davon sind wir geprägt. Deshalb wollen Leute heute Paten sein, die mit der Kirche oder dem Christentum oder Religiosität an sich gar nichts zu tun haben. Für die ist das eine tolle Ehre, Paten zu sein. Dabei ist bei uns die Patenschaft ganz klar mit Taufpatenschaft verbunden. Wenn wir im Deutschsprachigen eigentlich davon sprechen, ist das die einzige Möglichkeit. Denn wer sich um ein Kind kümmert, das verstorben ist, das ist bei uns rechtlich auch ziemlich klar geregelt. Hier ist das Patentum, und das, da will ich gleich was andeuten, was mir gestern, wo ich noch den zweiten Teil schnell geguckt habe, aufgefallen ist. Hier ist etwas Uritalienisches gemeint, was sich von den antiken Römern, eigentlich schon den Etruskern, vermutet man zumindest über die Römerzeit, dann im Mittelalter, so Stadtstaatenwesen der Handelsrepubliken, vor allem in der Renaissance und so weiter, wiederholt. Und dann ja, dieser Film zeigt es in gewisser Weise in unsere Zeit fortsetzt, das Klienteltum.
Mhm. Genau. Aber jetzt noch ein Gedanke von mir zur Patenschaft. Du hast gesagt, im Deutschen sprechen wir dann von, ist das die Taufpatenschaft? Die englische Vokabel finde ich ganz interessant, Godfather.
Ja.
Also so wie man das, ich vergleiche das jetzt mal ein bisschen, ich hoffe, ich bin da, so ein bisschen Englisch kann ich, aber ich bin jetzt kein Anglizist im engeren Sinne. Deshalb hoffe ich, dass meine Interpretation richtig ist. Aber der Schwiegervater und die Schwiegermutter sind ja der Father und die Mother-in-Law.
Genau.
Also Vater und Mutter durch das Gesetz.
Ja.
Und Godfather oder Godmother, die Patin ist dann praktisch Vater oder Mutter
vor Gott.
Vor Gott.
Ja.
Also das drückt eigentlich auch aus, was so eine Patenschaft nämlich ist.
Oder
das ist
auf
eine,
Gott hin,
eine religiöse Elternschaft, wenn man so möchte. Die, also mitverantwortlich für die Reifung und Erziehung des Kindes im Glauben.
Ich hoffe, meine Schwester hört das. Ich soll nämlich Taufpate werden im August.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Und hier haben wir jetzt den Paten. Und der Pate ist das Oberhaupt der
Familie.
Ja?
Du bist ja nie zu mir gekommen.
Und ja, grandios, wir haben eben schon drüber gesprochen, grandios verkörpert im ersten Teil von Marlon Brando in seinem Auftritt am Anfang in dem abgedunkelten Raum im Smoking, also während der Hochzeit seiner Tochter.
Ja.
Das ist so ikonisch geworden, ja. Dass, also man zeigt das und jeder weiß, worum es geht. Auch Leute, die den Film nicht gesehen haben, wissen, das ist hier, da ist die Mafia. Ja. Dieser Smoking mit der roten Blume am Revers und alle wissen Bescheid.
Das kennt jeder.
Und wie funktioniert dieses Patensystem? Du hast es ja gesehen. Jemand hat ein Problem und fühlt sich, und das ist ein wesentlicher Teil in diesem ganzen System, deshalb funktioniert das auch, fühlt sich von den Leuten, die eigentlich dafür zuständig wären, Recht und Ordnung durchzusetzen, verraten und verkauft, ja, oder im Stich gelassen oder sagt, die können mir nicht mehr helfen. Also dem Gesetz und dem Staat und der Polizei und den Gerichten. Die können mir nicht mehr weiterhelfen. Das Beispiel am Anfang des Films ist eben dieser Konditor, dessen, ja, Tochter misshandelt worden ist und die Leute sind freigesprochen worden.
Ja, auf Bewährung
oder ne, so kommen glimpflich davon und er will Gerechtigkeit.
Nur Don Vito kann mir Gerechtigkeit verschaffen.
Und er sagt, ich werde dir Gerechtigkeit verschaffen und dafür wirst du dich praktisch in meine Patenschaft begeben. Das, ja, heißt, irgendwann werde ich auf dich zukommen und vielleicht, werde dich um einen Gefallen bitten. Und so funktioniert dieses System aus Gefallen und Klientel schafft, ja, ja, dass wir im Grunde schon seit der Antike und dann im Mittelalter, gerade in Italien und bis heute auf Sizilien, verstehen.
Ich möchte hier zwei Dinge ergänzen, die mir aufgefallen sind. Zum einen, dass direkt am Anfang an klar gemacht wird, dass Don Vito es schon fast als persönliche Beleidigung nimmt, dass der Konditor vorher versucht hat, an den Rechtsstaat zu glauben. Mhm. Ne, ich habe Amerika geliebt, ich wollte Amerikaner sein, ich habe meine Tochter amerikanisch erzogen und sowas. Das wird ja, da sagt er dann, es ist direkt die erste Szene. Und Don Vito nimmt das sozusagen als Affront. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Du hättest gleich kommen sollen. So, ich bin verletzt davon, dass ich dir nicht das Recht verschaffe. Das ist das eine, was ich dazu sagen würde. Also der Klient sozusagen vor seinem Klientelpaten, der ist Teil einer Familie. Und hier ist gemeint Familie im römisch-antiken Sinne, das war nämlich nicht die Blutsverwandtschaft, die
Vater, auch Mutter, Kinder,
selbstverständlich auch
Onkel, Tanten.
Ja, das sind also genau, das ist natürlich auch die Familie, aber Familia, das lateinische Wort, worauf unser Wort zurückgeht, ist die Hausgemeinschaft, ist ein Stand von miteinander verbündeten, verknüpften, engen Freunden, Patenkindern, eben dem Klientel, das ist alles die Familie. Und die müssen sich in einer Zeit rechtlicher Unsicherheit natürlich gegenseitig helfen. Denn nur die schaffen sich Gerechtigkeit. Und das ist das Zweite, was ich sagen will. Hier kommt eine Vorstellung von Gerechtigkeit, die eigentlich immer versucht wurde, durch die Dominanz von Herrschern kulturell zu überwinden. Denn Recht, das können wir schaffen. Darauf können wir uns einigen. Gerechtigkeit ist aber ein metaphysischer Begriff. Das heißt, die ideale Gerechtigkeit ist nicht beschreibbar, denn was des einen Gerechtigkeit ist, ist des anderen Ungerechtigkeit. Natürlich, das kennt jeder. So, ich habe jetzt das letzte Kuchenstück genommen, der andere fühlt sich davon irgendwie ungerecht behandelt, weil der hatte ja nur ein halbes, weil er nicht so schnell isst. Und dann am Ende nimmt er die Fernbedienung, macht aber sein Programm an, obwohl eigentlich angesagt war. Und beide fühlen sich völlig im Recht. So, das ist jetzt ein harmloser Fall. Aber in der Antike funktioniert das so, das kannst du bei Homer hervorragend sehen, loszugehen und sich die Rinderherde des anderen zu holen. Das ist deshalb gerecht, weil ich stark genug war, das durchzuziehen. Für meine Familie, für meinen Stamm auch. Ja, das ist eigentlich ist das Tribalismus, verschleppter Tribalismus. Für meinen Stamm kann ich das machen und das ist dann gerecht. Die andere Seite, die hungert jetzt, die fühlt sich völlig ungerecht behandelt und weint und klagt über das Unrecht und wie kann die Welt nur so sein, wie können die anderen so sein und gehen los und schlachten alle Männer ab, entführen die Frauen. So, ein Junge entkommt aus der nun umgebrachten Familie, ein Junge entkommt, flieht und schwört Rache. Aber wo hat das Unrecht angefangen? So, und dann... Das muss ich jetzt noch sagen, Bertha von Suttner ist ja mit Bonn in gewisser Weise verbunden, sie hat hier einen berühmten Platz. Die hat den Satz mal gesagt, ja, Rache und immer wieder Rache. Niemand würde Öl mit Öl wegwaschen, aber immer wieder versuchen die Menschen Blut mit Blut wegzuwaschen. Ja. Und dieser Film hat mir das also ins Gesicht geschmiert und ich glaube, mir ist jetzt mehr als vorher noch deutlich, warum ich so ein Problem habe, das zu schauen und auch als Kunstwerk das ja auch eine Mahnung an die Zivilisation ist, zu genießen.
Und ein Kunstwerk sind diese Filme.
Ja.
So viel von meiner Haltung. Ja. Noch ein kleiner historischer Ausflug, warum gerade dieses System aus Klientel und Patentum so auf Sizilien so gut Fuß gefasst hat, bis ja deren Auswirkungen wir bis heute, ja,
Mafia existiert. Ne,
bis heute sehen, ja, ist. Ich habe mich mal im Rahmen einer Ausstellung, die in Bonn vor ein paar Jahren über Sizilien hier stattgefunden hat, damit beschäftigt. Mhm. Sizilien war über die Geschichte hinweg, vor allen Dingen im Mittelalter und in der Neuzeit, ständig Spielball von größeren Mächten drumherum. Da hatten die Neapolitaner die Hand drauf, dann hatten die Franzosen die Hand drauf und dann auch mal die Spanier und so. Und jeder hat da versucht, rauszuziehen an Ressourcen, was ging. Und irgendwann war klar, so im 19. Jahrhundert, als sich auch in ganz Italien diese Nationalbewegung durchsetzt, war den Sizilianern klar, wenn wir etwas für uns erreichen wollen, dann können wir uns nicht auf die verlassen, die hier den Staat tragen. Das müssen wir selber tun. Mhm. Wir müssen unsere Angelegenheiten selber in die Hand nehmen. Und das ist der Name der sizilianischen Mafia, unsere Angelegenheiten, Cosa Nostra. Mhm. Daher kommt das. Und das sehen wir eben bis heute. Und der Pate thematisiert, wie diese Cosa Nostra und dieses System exportiert wird durch Auswanderer in die USA.
Ja.
Und dann eben schon in der zweiten und dann auch in der dritten Generation dieses System fortgesetzt wird. Und Michael, der Sohn, einer der drei Söhne von Vito Corleone, der das Geschäft übernimmt, weil er der Einzige ist, der da vom Kopf und von seiner Handlungsfähigkeit in der Lage zu ist. Sein älterer Bruder Santino ist zu hitzköpfig, muss dafür auch mit dem Leben bezahlen, weil er sich nicht im Griff hat. Und Fredo ist ein lieber Kerl, aber
jetzt nicht der Mafia-Boss.
Ja, taugt nicht für das Geschäft.
Ja.
Und
ist ja im zweiten Teil dann noch.
Ja, und das ist der Punkt. Wir haben da beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass häufig Mafia-Filme in der Kritik stehen, sie würden dieses organisierte Verbrechen romantisieren und diesen Lebensstil und die schicken Anzüge und die tollen Autos und Frauen und uns geht's gut und wenn wir etwas wollen, dann nehmen wir uns das einfach. Und deshalb soll man das nicht gut finden, diese Filme, und nicht so sehen, weil das die falsche Botschaft vermittelt. Und dann sage ich immer, dann guckt euch bitte die Filme zu Ende an. Mhm. Michael tut das, weil nicht, weil er davon überzeugt ist, er möchte ja eigentlich aussteigen. Und sein Vater hat ja auch etwas anderes für ihn vorgesehen. Er kommt aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause und ist ausgezeichnet und ein Kriegsheld und möchte eigentlich aus dem Familiengeschäft aussteigen. Und nur weil sein Vater auf offener Straße niedergeschossen wird, stellt er fest, ich muss meine Familie beschützen. Und seine Triebfeder ist, seine Familie zu beschützen. Ja. Und deshalb steigt er in das Geschäft ein, mit der Konsequenz, dass er im Grunde wie Kain und Abel am Ende seinen eigenen Bruder töten lässt. Weil ihm dieser Ehrenkodex, dem er sich verpflichtet fühlt, keine andere Wahl mehr lässt. Und abgesehen davon, dass er von seiner Frau entfremdet ist schon lange und mit ihm nichts mehr zu tun hat. Und am Ende des dritten Teils, Uwe, ich will da jetzt nicht spoilern, stirbt, tue ich es trotzdem, Michael Corleone als alter, einsamer Mann. So ein bisschen wird das wie The Irishman vorweggenommen. Er ist ein alter, einsamer Mann. In der letzten Szene sitzt er alleine auf einem Stuhl und bricht einfach in sich zusammen. Es ist niemand da, den das irgendwie interessiert, weil alle anderen sind schon längst weg oder selber tot.
Sic semper tyrannis.
Ja. Und dann sage ich, da ist von Romantisierung eigentlich nichts mehr übrig am Ende.
Und da kommt der Gerechtigkeitsbegriff herein, den niemand überwinden kann. Also das ist am Ende, es gibt sicherlich auch große Verbrecher oder was, die ein hervorragendes, wunderschönes Leben führen und am Ende nicht bestraft werden. Aber der Tod, der kommt am Ende. Allen. So, keine Ausnahme. Dem Reichsten und dem Schlimmsten und so weiter, der kommt am Ende. Und dieses Bild des Alleine Seienden und Verlassenen ist ja genau der, das eigentlich am Ende des zweiten Teils ist das ja auch schon, der Film endet ja letztlich auch damit, dass er bereits verlassen und frustriert und verbittert ist. Das ist ja sozusagen nur eine Fortsetzung dieser Aussage, wenn das im dritten Teil so ist. Und die
im dritten Teil spielt dann eine Beichte eine große Rolle. Er beichtet dann bei einem Priester und er beichtet eben, dass er seinen Bruder ermordet hat. Und man sieht, dass ihn das total belastet, sein ganzes Leben lang.
Das ist interessant, weil mir auch ein paar Bezüge zum katholisch-christlichen durchaus natürlich aufgefallen sind. Ist ja keine Frage, die Taufe spielt, eine Taufe spielt ja eine
Da wollte Rolle ich gleich noch drauf kommen.
Das mach. Mir ist nur auch wie in Irishman eine Kommunionsszene aufgefallen, als er mit dem einen vermeintlichen Geschäftspartner in diesem italienischen Restaurant sitzt und da ist noch der Capo dabei und holt dann aus dem Bart die Pistole hinterm Schacht.
Hinterm Spülkasten.
Hinterm Spülkasten hervor. So, die sitzen da bei Rotwein und bei Pizza und haben sozusagen eine Antikommunion. Sie vermeintlich feiern sie Gemeinschaft, brechen zusammen Brot, trinken Wein zusammen und vergewissern sich ihrer Gemeinschaft und ihrer gemeinsamen Identität in gewisser Weise. Sie sprechen dann ja auch italienisch-sizilianisch oder was. So, und er bricht das durch die Tötung dieser beiden, ja, und flieht das dann. Und das ist eigentlich nur ein starkes Beispiel, wo es sehr sichtbar ist, dass in dem ganzen Film die identitätsschaffenden Werte, wir haben am Freitag ja erst über Storytelling, also das Narrativ einer Kultur und Identität gesprochen, das sich in Religion sehr gut zeigen lässt, aber auch in Nationalverständnissen und so weiter. Und das spielt ja beides auch in gewisser Weise bei der Mafia, der italienischen auch, aber auch bei allen anderen oder vielen anderen Mafia-Organisationen, spielt ja das Nationale, identitätsbezogene und oft auch religiöse ein. Und dieser Film zeigt hervorragend, dass Familie an sich erstmal noch kein Wert ist. Das wird so behauptet. Mhm. Unter dem Begriff der Familie wird alles gerechtfertigt. Die Geschäfte, die Tötungen, sogar der Brudermord, weil notwendig. Weil die Familie ist ja, das Geschäft ist das Leben, ist der einzige Rechtsraum und so weiter. Aber das ist ja ein Irrtum. Denn wenn alle echten Werte, wie zum Beispiel Recht, Gerechtigkeit, Würde, Leben sozusagen rausgenommen werden und dann bleibt nur noch diese Hülle mit der Aufschrift Familie übrig und genau das ist es dann. Es bleibt nur der frustrierte, verbitterte, enttäuschte, brutale, selbstgerechte, muss man auch sagen, Mensch übrig, der glaubt, an diesem Wert festzuhalten. Es ist, als ob er sich an eine leere Dose klammert, aus der die Kekse schon längst weg sind oder verdorben. Ja, und das ist, was es nochmal anders schwer für mich gemacht hat, den zu schauen. Denn wo ich vorher gesagt habe, das sind schlechte Menschen, denen ich nicht gerne zugucken möchte, war das hier einfach vor allem Bedauern. Ja, dass dieses sich immer wieder fortsetzende System ist eigentlich eine zutiefst bedauernswerte Sache. Und das ist doch etwas, was alle Mafia-Filme, Geschichten transportieren.
Ja, und ich finde eine Szene, die das ganz besonders ausdrückt, obwohl es an der Stelle in dem Film noch vielleicht gar nicht so klar ist, so deutlich hervortritt, ist aber am Ende des ersten Teils die Taufe von Michaels Neffen.
Ja.
Und er ist selber der Pate, also der Sohn seiner Schwester, wird getauft. Und das wird zusammengeschnitten mit den Morden an den ganzen anderen Mafia-Bossen in New York. Und das ist der Moment, wo die Familie Corleone zur herrschenden und beherrschenden Mafia-Familie von New York wird. Ja. Alle Rivalen werden beseitigt, der eine noch im Wellness-Studio auf der Massagepritsche, ja, und der andere in der Telefonzelle und in der Drehtür. Und währenddessen findet die Taufe von Michaels Neffen statt. Und er ist selber der Taufpate und es wird übereinander geschnitten mit dem Glaubensbekenntnis und dem Entsagen an den Satan und dem Entsagen an dem Bösen und den Verlockungen. Sagen, und dann wird das übereinander geschnitten mit diesen ganzen Verbrechen und diesen ganzen Morden. Es ist dieses Ritual, die Taufe, die Initiation, die Aufnahme in die Kirche von diesem kleinen unschuldigen Kind. Und der Taufpate, wieder jetzt hier die doppelte Bedeutung von Patenschaft, der das Kind auf dem Arm hat, lässt parallel zeitgleich seine ganzen Rivalen aus dem Weg schaffen. Ich finde, eine der großartigsten Szenen überhaupt in der Filmgeschichte.
War schwer zu gucken.
Da versteige ich mich jetzt zu, aber das ist auch meine Meinung.
Ja, du bist auch nicht alleine. Ja.
Aber ich glaube, da kommt das, was du gesagt hast, zum Ausdruck. Es ist dieses Ritual, aber es ist jetzt zu diesem Zeitpunkt schon nur noch eine Hülle.
Es ist Farce.
Und dass der Vater des Kindes wenige Augenblicke später sterben muss,
ja,
das weiß der Zuschauer an dem Zeitpunkt noch gar nicht. Dann wird es ja wirklich offensichtlich.
diese, wir haben das ja eben schon gesagt, durch historische Bezüge auch klar gemacht, dass das eigentlich eine in die nahe Vergangenheit, müsste man jetzt sagen, aber seinerzeit, als der Film entstand, ja fast Gegenwart, dass diese Art zu handeln, miteinander umzugehen und auch dieses System, dass das immer weiter vererbt in die Generation, das ist jetzt mit der Taufe, ist ja ein Beispiel dafür, gewisserweise vererbt sich das, mit Vito ja angefangen, auch als Kind geflohen, dann irgendwann gerecht und was. Das ist sicherlich so alt wie die Sesshaftwerdung. Also als es um Besitz geht, als es um Stämme ging, die sich verteidigen gegen andere, die holen und so weiter. Es schmerzt in gewisser Weise besonders, dass das hier natürlich einen Bezug zu einer Familia hat, also in dem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, dass wir natürlich aus unserem Kontext als Volk Gottes bezeichnen würden. Also all diese Rituale, all diese Bekenntnisse, die so bedeutungsschwer sind und die in ihrer Tiefe, das ist ja die christliche Grundüberzeugung haben, am Ende die Kraft haben werden, die Welt zu verbessern. Mhm. Also zu einem Ort machen, in dem jedem die Liebe und Treue Gottes klar ist. Dass das auch hier, wie ich das gerade sagte, mit dem Begriff der Familie, eine leere Keksdose ist. Ich glaube, das ist mit das Schmerzhafteste daran. Ja, das abgesehen von den Verbrechen, die ja ohnehin schwer zu gucken sind.
Uwe, danke. Wir machen einen Strich drunter.
Ja,
ich hoffe, es hat
so viel.
Ja, es gibt
noch. Guck der Pate, ich habe es lange nicht getan.
Aber wir reden ja noch über den ein oder anderen Mafia-Film und wir werden wieder darauf zurückkommen.
Ja.
Da bin ich mir sicher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mir hat es gefallen, den Uwe nochmal mit richtigem Sound zu haben.
Ja. Yeah.
Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt
nice
uns Bescheid.
Genau, dann muss Uwe wieder gehen.
Dann muss Uwe wieder gehen. Aber wir wünschen euch frohe Pfingsten.
Frohe Pfingsten.
Und bis zum nächsten Mal.